So, herzlich willkommen zu einem besonderen Themengottesdienst heute. Das Thema ist, was ist Wahrheit? Und ich möchte das beginnen, indem ich zwei Zitate einander gegenüberstelle. Und das erste muss ich ein bisschen in den Kontext setzen, in dem es gefallen ist. Und zwar kommt das erste von Rudy Giuliani. So, wer den nicht kennt, Rudy Giuliani, ist der ehemalige Bürgermeister von New York und ist gegenwärtig der Rechtsberater von Donald Trump. Und der wurde quasi gefragt, oder der sollte Stellung dazu beziehen, ob Trump in einem Verfahren als Zeuge aussagen soll. Und er hat geantwortet, hat gesagt, der US-Präsident soll nicht zur Justizbehinderung aussagen, weil seine Version der Wahrheit anderen Wahrheitsvisionen widersprechen könnte. Und jetzt kommt das Zitat. Die Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Demgegenüber möchte ich ein Zitat stellen von Galileo Galilei, das zumindest ihm zugeschrieben wird. Genau wissen wir es wahrscheinlich nicht. Der hat gesagt, so sagt die Legende, zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen. So, das sind natürlich zwei Aussagen, die wirklich völlig gegeneinander stehen vom Inhalt her. Was ist nun die Wahrheit? Gibt es mehrere parallele Wahrheiten? Gibt es nur die eine Wahrheit? Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass Robert Giuliani sehr viel Kritik eingesteckt hat für seine Aussage und für sein Verständnis von der Wahrheit in den Medien. Aber wir wollen mal fair sein, denn eigentlich ist doch seine Aussage steht ganz in unserem Zeitgeist. Sigmund Freud, der das Denken unseres Jahrhunderts sehr gepredigt hat, hat einmal gesagt, es gibt ebenso wenig hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol. Habt ihr solche Aussagen schon mal gehört? Interessanterweise gerade im Umfeld von Religion höre ich das immer wieder. Mein Vater hat neulich mit meinem Vater telefoniert und er hat erzählt von seinem Urlaub in Brasilien und irgendwie sind wir aufs Thema Religion zu sprechen gekommen, weil er da mit dem christlichen Posaunenchor unterwegs war. Und er hat angefangen über die Protestanten, mit denen er da unterwegs war, zu sprechen und er ist auch eigentlich Katholik. Und dann hat er gesagt, ja, die Katholiken, die haben ihre Wahrheit, die Protestanten, die haben ihre Wahrheit. Ach, eigentlich ist es doch so, dass jeder in der Religion seine eigene Wahrheit hat. Und wenn ich jetzt an der Stelle meinem Vater widerspreche und sage, nein, es gibt nur einen wahren Gott, es gibt nur eine Wahrheit, dann fühle ich mich selber sehr intolerant. Und das ist auch genau das, was er dann in dem Moment von mir denkt. Ich kann das sogar verstehen. Wenn jemand von sich behauptet, er hätte die absolute Wahrheit verstanden, dann wissen wir, jetzt wird's gefährlich, jetzt wird's fundamentalistisch. Weil wir alle haben doch nur einen eingeschränkten Blick auf die Wahrheit, eine eingeschränkte Wahrnehmung. Wir sehen Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln. Wer also kann von sich behaupten, er hätte die Wahrheit ganz verstanden? Und vielleicht ist das diese Erkenntnis, vielleicht ist das, was hinter den Gedanken von Freud steht oder von Giuliani steht, wenn sie davon sprechen, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Ein Physiker wird immer entgegnen, es spielt überhaupt keine Rolle, was ich glaube oder was ich verstehe. Unter festgelegten Rahmenbedingungen kann es immer nur eine einzige Wahrheit geben. Auf die Frage, gibt es einen Gott oder nicht, lautet die Antwort immer nur ja oder nein. Es gibt kein für mich ja, für dich nicht. Und interessanterweise habe ich den Eindruck, in der Politik werden viel strengere Maßstäbe an die Wahrheit angelegt als in der Religion. In der Politik verlangt man doch wenigstens noch, dass der Politiker die Wahrheit sagt oder versucht, die Wahrheit zu sagen, ist empört, wenn er das nicht tut, auch wenn wir das vielleicht gewohnt sind. Aber in der Religion, da verlangen wir es nicht. Da darf jeder seine eigene Wahrheit haben. Müsste es nicht andersherum sein? Kann man wirklich die Frage nach Gott beantworten mit einem, naja, jeder wie er Lust hat, jeder wie er will? Wenn Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, kann man dann sagen, naja, für dich vielleicht, aber nicht für mich? Muss es nicht so sein, dass wenn wir da unterschiedliche Meinungen haben, dass dann mindestens einer der beiden sich irrt? Sind wir nicht verpflichtet, uns auf die Suche nach den echten Antworten für diese Fragen zu machen? Richtig interessant wird es, finde ich, wenn wir uns anschauen, was Jesus zur Wahrheit sagt. Und ich möchte mit euch eine Stelle aus Johannes 18 lesen, und zwar die Verse 33 bis 38. Und der Kontext ist, Jesus wurde festgenommen von den Tempelwachen. Der Hohe Rat hat ihn verurteilt. Sie durften ihn aber nicht selber hinrichten. Deshalb mussten sie ihn dann zu den Römern bringen, also vor die römische Gerichtsbarkeit stellen. So führen sie also Jesus vor Pilatus, den Statthalter in Jerusalem. Und jetzt treffen zwei völlig unterschiedliche Denkweisen aufeinander. Auf der einen Seite Pilatus, für den sich Wahrheit und Recht aus römischen Gesetzestexten ableiten. Und auf der anderen Seite Jesus, der völlig nicht in dieses Schema passt. Und man kann förmlich die Ratlosigkeit von Pilatus sehen, wenn wir jetzt die Stelle lesen. Johannes 18, Vers 33. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der Judenkönig? Klare Frage. Antwortet Jesus mit Ja, bedeutet es Rebellion gegen den Kaiser. Das Thema Jesus wäre erledigt an der Stelle. Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Und man merkt, Pilatus scheint hier genervt. Muss auch wissen, das war früh am Morgen. Ja, die Hohenpriester, die haben wirklich ganz früh am Morgen, haben die gleich Jesus zu ihm hingeschleift. Vielleicht wäre er lieber jetzt noch in seinem Bett. Aber man sieht, er hat irgendwie keine wirkliche Lust, sich mit jüdischen Streitigkeiten auseinanderzusetzen. Jesus antwortete, wir lesen weiter in Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Ein Reich nicht von dieser Welt? Aber Pilatus fängt an, neugierig zu werden. Und er fragt nach, was soll das für ein Reich sein, das nicht von dieser Welt ist und für das man nicht kämpft? Ist ein Reich, für das man nicht kämpft, überhaupt irgendwas wert? Also fragt er ihn, bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, spricht Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Und hier steigt Pilatus mental intellektuell einfach aus. Jesus sagt zu ihm sowas wie, ich bin in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Oder wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, an der Stelle sagt er, okay, also der ist verrückt. Diese Aussagen, die kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Wie soll ich damit umgehen? Er geht zu zum Hohen Rat zurück und ich meine, das passt alles nicht ins römische Gesetz. Ja. Also es gibt keinen, wenn jemand sowas behauptet, sowas Verrücktes, dann ist Folgendes mit ihm umzugehen. Er sagt das einfach zu ihm so, ja, tut mir leid, also mit ihm kann ich nichts machen. Aber schauen wir uns mal an, was Jesus da sagt. Er sagt, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Jesus sagt nicht, ich bin ziemlich sicher, dass ich sehr viel davon verstanden habe, was die Wahrheit ist. Sondern er sagt, ich bin der, der die Wahrheit kennt. Er sagt sogar, dazu bin ich in die Welt gekommen, weil ich derjenige sein muss, der euch sagt, was die Wahrheit ist. Weil ihr nicht, was die Wahrheit ist. Das steckt da drin in dieser Aussage. Was für ein absolutes Statement. Weiter sagt er, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das bedeutet ja auch, dass jeder, der nicht seine Stimme hört, nicht aus der Wahrheit ist und folglich falsch liegt. Man kann wirklich sagen, Jesus war kein Freund falscher Bescheidenheit. Und hier treffen also absoluter Wahrheitsanspruch auf römische Gesetzgebung. Das passt nicht zusammen. Ich habe ja vorhin gesagt, wer kann von sich behaupten, dass er die Wahrheit wirklich völlig versteht? Wir schauen uns an, was Jesus gesagt hat, und Jesus behauptet das von sich. Und ich möchte drei Aussagen von Jesus zum Thema Wahrheit mit euch im Detail anschauen, um zu verstehen, was meint Jesus mit Wahrheit und was bedeutet das für uns. Und ich fange an mit seiner Aussage, ich bin die Wahrheit, und die steht in Johannes 14, Vers 6 und 7. Jesus sagt zu ihm, er unterhält sich mit Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wer mich kennt, ich bin in einem schwach religiösen Umfeld aufgewachsen. Das heißt, evangelisch konfirmiert, aber höchstens zweimal im Jahr in die Kirche gegangen. Ich habe nie gebetet. Ich kannte eigentlich auch keinen, der wirklich gebetet hat oder seinen Glauben irgendwie ausgelebt hat. Außer meine Schwester, die fing irgendwann mal an, die Bibel zu lesen und zu versuchen, das in die Tat umzusetzen. War sehr komisch für mich. Für mich war Religion eine Tradition. Und als ich angefangen habe, einigermaßen vernünftig denken zu können, so ungefähr mit 13 Jahren, bin ich Atheist geworden. Weil, warum soll ich an etwas glauben, was nur Tradition ist? Religion behauptet diese ungeheuren Dinge von sich selber. Dass ich und die Welt von einem Gott geschaffen wurden. Und wenn ich mir dann die Welt so anschaue, dann sehe ich da so viel Leid und ich denke so, okay, wie kann das zusammenpassen? Ist Religion nicht nur Tradition? Ich bin noch nie ein Freund gewesen, weder damals noch heute, so zu tun, als ob. Und bevor ich auftrete und verkünde, dass etwas so ist, ja, ich mir aber nicht sicher bin, dann lasse ich es lieber ganz und sage, nö, also da Religion, ich bin Atheist. Wie wird so ein intellektueller Atheist, wie ich damals einer war, Christ? Und die Antwort ist, ich bin Christ geworden durch die Suche nach der Wahrheit. Weil seit ich mich mit 13 Jahren zum ersten Mal mit meinem Glauben auseinandergesetzt habe und mein erster Entschluss war, das ist eigentlich alles nur Tradition, was die da machen, damit will ich nichts zu tun haben, habe ich doch nach der Wahrheit gesucht. Habe ich danach gesucht, gibt es wirklich einen Gott oder nicht? Weil, wenn es einen Gott gibt, ich meine, was bedeutet das für unser Leben? Was, wenn tatsächlich jemand existiert, der diese Welt geschaffen hat und der mich geschaffen hat und der vielleicht einen Sinn und einen Zweck für mich hat. Was für ein Riesenunterschied macht es für mich, ob es einen Gott gibt oder nicht? Im 1. Korinther 15, Vers 32, da sagt die Bibel, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und das sehe ich in unserem Alltag. Wenn es keinen Gott gibt, dann lasst uns essen und trinken. Lasst uns versuchen, unser Leben irgendwie zu genießen, so gut es geht. Denn morgen sind wir tot. Und dann werden so eigentlich eher nebensächliche Dinge, wie zum Beispiel Ernährung, können dann zum Anker des Lebens werden. Ich war in meinem Studium ein Jahr in Japan. Und Japan ist eigentlich ein durch und durch atheistisches Land, auch wenn sie ihre religiösen Traditionen haben. Aber auf jedem zweiten Fernsehkanal, und die haben 100 oder 120 oder 150 oder 200, die da frei empfangbar sind, auf jedem zweiten Kanal läuft eine Kochshow oder läuft eine Show, wo irgendein Prominenter gerade irgendwas zu essen vorgesetzt bekommt und man seine Reaktion filmt. Als rationaler, suchender Atheist habe ich mich auf die Suche nach Gott gemacht. Und mir wurde irgendwann klar, dass ich eigentlich nicht in der Lage bin, zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Weil wenn Gott allmächtig ist, dann kann er sich einfach verstecken. Und dann werde ich nicht in der Lage sein. Oder dann werde ich vielleicht sogar Beweise finden, die gegen ihn sprechen. Aber eigentlich kann ich nicht wirklich beweisen, dass es ihn nicht gibt. Das heißt, wenn ich herausfinden will, ob es ihn gibt oder nicht, dann muss ich darauf warten, bis ich ihn finde, oder ich sterbe unwissend. Und genau, so habe ich begonnen, nach Gott zu suchen. Und selbst später, als ich die Gemeinde kennengelernt habe und Leute kennengelernt habe, die sich Gedanken über Gott machen, ich war wirklich auf der Suche nach Gott, ja. Mit denen habe ich mir so hingesetzt und habe Bibel gelesen, habe Bibel diskutiert. Die waren pro Gott, ich war voll kontra. Wir haben Bibel gelesen, wir haben miteinander studiert über die Bibel und über Jesus und die Dinge, also die Bibel ist total plausibel, das macht irgendwie alles Sinn. Trotzdem konnte ich nicht glauben. Ich brauchte es erst, Gott wirklich zu sehen, Gott wirklich zu fühlen. Ich brauchte erst von Gott selber einen Beweis, dass er existiert, bevor ich mich wirklich mit meinem Herzen darauf einlassen konnte, auf die Bibel und auf das Leben, auf den Glauben. Ich musste wirklich erst Gott spüren. Ich brauchte erst den Beweis. Und ich möchte jetzt an der Stelle nicht meine Bekehrungsgeschichte erzählen. Die habe ich schon so oft hier von vorne erzählt. Aber wenn du sie noch nicht gehört hast und das mal wissen willst, wie sich Gott mir gezeigt hat, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu und ich erkläre dir das gerne. Aber wie bekehrt sich ein rationaler Atheist? Nun, bitte dafür, dass er die Wahrheit erkennt. Bringe ihn dazu, dass er anfängt, nach der Wahrheit zu suchen. Und ich bin sehr überzeugt, dann wird er Gott finden. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn das nicht stimmt, dann lasst uns diese Kirche hier schließen. Lasst uns alle nach Hause gehen, weil warum sind wir dann hier? Im 1. Korinther 15, Vers 19, ihr braucht nicht aufschlagen, da sagt Paulus: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Aber wenn es stimmt, dass es Gott gibt, und jeder muss das selber herausfinden. Wow. Dann lasst uns danach streben, diesen Gott kennenzulernen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, eine Beziehung der Liebe zu diesem allmächtigen Schöpfer des Universums, der dich erschaffen hat. Die zweite Aussage von Jesus, über die ich mit euch reden möchte, ist: Wer in meinem Wort bleibt, wird die Wahrheit erkennen. Das sagt Jesus in Johannes 8, Vers 31 und 32. Schlagt mal wieder auf. Johannes 8, 31 und 32. Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und wenn wir uns die Stelle mal ein bisschen genauer anschauen, Jesus sagt: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen. Was bedeutet das? Und andere Übersetzungen sagen hier auch: Wenn ihr meine Worte tut. Was sind denn Jesus' Worte? Und an der Stelle möchte ich eine Geschichte von meinem guten Freund Otto erzählen, die er mir am Freitag erzählt hat. Und da hat er mir erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Ihr müsst wissen, er ist vor ein bisschen mehr als einem Jahr hier getauft worden. Und als er hier in der Gemeinde aufgetaucht ist, war er schon voll feurig im Glauben. Wir haben ungefähr 3 Wochen lang mit ihm studiert. Dann wurde er getauft. Aber das hat nur deshalb so lange gedauert eigentlich, weil wir zeitlich limitiert waren und uns nicht so häufig mit ihm treffen konnten. Das ist zumindest so mein Eindruck. Der war sowas von bereit davon, Jesus nachzufolgen, nach der Bibel zu leben. Und erst letzten Freitag habe ich von ihm erfahren, wie das genau war. Er ist tatsächlich erst etwas mehr als ein Jahr, bevor er unsere Gemeinde getroffen hat, zum Glauben gekommen. Vorher war er ziemlicher Atheist. Und ich habe mich gefragt, wie war das? Also wie bist du zu diesem Glauben gekommen, von Atheist zu sein, auf einmal diesen Folgen und diesen Willen nachzufolgen und alles bereit zu sein, stehen und liegen zu lassen? Und dann hat er erzählt, ja, er war im Internet unterwegs und hat nach irgendeiner Blume gesucht. Ich habe nicht ganz verstanden, was für eine Blume das war, aber das ist auf jeden Fall bei ihm hängen geblieben. Und bei dieser Suche ist er auf einmal über eine Bibelstelle gestolpert. Und die Bibelstelle ist Matthäus 18, Vers 15 und 16. Da heißt es, sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt wurde. Und nun war das so, dass er gerade wirkliche Schwierigkeiten mit seinem Bruder hatte und wirklich sich nicht mit ihm verstanden hat. Und er hat gedacht, naja, ich probiere das einfach mal aus. Er hat seinen Bruder angerufen und hat versucht, diese Stelle einfach mal in die praktische Tat umzusetzen. Und was ist passiert? Auf wundersame Weise hat, was er überhaupt nicht erwartet hat, sich der Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder gelöst. Obwohl er vorher dafür wenig Hoffnung hatte. Hat er gedacht, wow, jetzt will ich mal das ganze Buch lesen. Wenn es schon bei einer Stelle so gut klappt. Und dann hat Otto begonnen, die Bibel zu lesen, aber nicht nur zu lesen, sondern er hat begonnen, sie wirklich anzuwenden. Und er hat gesehen, die Magie der Schrift. Ja, wenn wir das Wort anwenden, hat er erkannt, hat er die Wahrheit erkannt. Das hat sein Leben radikal verändert. Und es ist genau das, was die Stelle hier sagt. Er hat das Wort angewendet. Jesus sagt, wenn wir sein Wort anwenden, dann werden wir die Wahrheit kennenlernen. Genau das, denke ich, ist bei Otto passiert. Wie sieht es bei dir aus? Bist du schon oder noch immer darauf aus, Jesus Worte in deinem Leben anzuwenden? Jesus verspricht dir, tu das, dann wirst du die Wahrheit erkennen. Und interessanterweise, hier geht es nicht um so ein Lifehack, ja, so ein YouTube-Video, wie mache ich am besten irgendwas, wenn du das machst, dann klappt's, dann wird's gut gehen, so kriegst du's hin, dein Leben, Bibel lesen, Jesus-Worte befolgen und deine Sorgen lösen sich in Luft auf. Nee, das ist nicht, was Jesus hier sagt. Er wird sagen, befolge meine Worte und sag nicht, du wirst bemerken, dass es richtig kluge Worte sind und die sind praktisch und nützlich. Er sagt nicht, befolge meine Worte und du wirst merken, dass es dich zu Wohlstand und langem Leben führt. Nein, er sagt, befolge meine Worte und du wirst die Wahrheit erkennen. Und das ist, Otto hat nicht primär erkannt, dass die Bibel ein Buch ist voller Tipps und Tricks, nützlich für den Alltag, was sie sicherlich ist, aus dem man noch sehr viel lernen kann. Nein, er hat erkannt, dass es einen Gott gibt in seinem Leben, dass es eine geistliche Realität gibt, von der er vorher überhaupt keine Erde hatte, dass es nicht nur diese physische Welt gibt. Und ich möchte euch auffordern, probiert das aus. Nehmt euch die Bibel, lest dein Evangelium und versucht so zu leben, wie Jesus sagt, dass ihr leben solltet. Oder wie er es vorlebt. Stellt Gott damit auf die Probe und dann schaut, ob Gott euch nicht die Wahrheit erkennen lässt. Und wenn du schon länger Christ bist und dir gerade bewusst wird, dass du schon lange nicht mehr das Evangelium so in die Hand genommen hast, in dem Sinne zu schauen, was sind Jesus Worte, wie kann ich die in die Tat umsetzen, was ist sein Vorbild, wie kann ich das in meinem Leben in die Tat umsetzen, dann tu das Gleiche und auch du wirst die Wahrheit erfahren. Amen. Und ich habe euch, wenn ihr gut aufgepasst habt und mitgelesen habt vorhin in der Johannesstelle, einen Teil der Stelle unterschlagen. Und deshalb möchte ich Johannes 8, Vers 31 und 32 nochmal und diesmal zu Ende lesen, weil mein dritter Punkt ist, die Wahrheit macht frei.
Johannes 8, 31 und 32. Da sagte nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt haben, hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Bibel sagt hier, wenn du die Wahrheit erkennen wirst, dann wird sie dich frei machen. Was bedeutet das? Frei von was? Wir sind hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, wir sind ziemlich frei. Aber trotzdem, wenn ich zurückdenke, bevor ich Christ geworden bin, war ich ein Gefangener, würde ich heute sagen. Ich war ein Gefangener in der Sinnlosigkeit. Ich war ein Gefangener in der Unwissenheit. Gut, ich bin ich bis zu einem gewissen Grade immer noch. Ich war aber auch ein Gefangener in Selbstzweifeln. Was für einen Sinn macht dieses Leben, wenn es keinen Gott gibt? Wenn wir alle nur Produkte des Zufalls sind und wenn das Beste, was wir machen können, ist, dass wir unseren eigenen Nutzen optimieren, möglichst viel Geld und Unabhängigkeit erreichen. Wir müssen dieses Leben nutzen. Wir dürfen nichts verpassen, weil wir haben ja nur dieses Leben. Aber selbst wenn ich hier in dieser Welt einen Unterschied mache, wenn ich ein Vermächtnis aufbaue, was mich überdauert, für was? Für wen? Klingt deprimierend, oder? Ihr braucht nicht denken, dass ich damals deprimiert war. Ich bin nicht deprimiert durch mein Leben gelaufen. Ich war aktiv, ich war produktiv, ich habe Spaß gehabt in meinem Leben. Aber im Inneren meines Herzens wusste ich immer, eigentlich ist alles, was ich mache, umsonst. Und im Inneren von meinem Herzen war eine leere Stelle, die ich nie füllen konnte, mit was auch immer ich versucht habe. Und wenn du tief in dich hineinhörst und merkst, dass es dir auch so geht, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Das muss nicht so sein. Die Wahrheit ist, es gibt einen Sinn im Leben. Aber du musst es auch alleine für dich herausfinden. Wie du das herausfinden kannst, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber ich möchte jetzt ein bisschen davon erzählen, wie die Wahrheit mich frei gemacht hat. Seit ich zu Gott gefunden habe, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass mein Leben keinen Sinn macht. Und diese Lücke, von der ich gesprochen habe, die habe ich tatsächlich nie wieder gespürt. Diese Leere ganz tief in mir drin, die immer morgens nach einer Party zum Vorschein kommt, habe ich nie wieder gefühlt. Und ich fühle mich befreit dazu, Gutes zu tun. Was meine ich damit? Wenn du Gutes tust und wenn du ehrlich bist, das ist eine Freiheit, die ich gewonnen habe. Wenn ich Gutes tue und wenn ich ehrlich bin, dann fühle ich mich oft so, dass ich damit meine Karriere gefährde, dass ich damit meine Beziehungen gefährde, dass ich in Gefahr komme, ausgenutzt zu werden von anderen. Und auch als Christ will ich natürlich gute Beziehungen haben. Ich möchte eine Karriere haben. Ich möchte nicht, dass mich jemand ausnutzt. Aber ich bin davon nicht mehr abhängig. Wenn ich meinen Job verlieren sollte, ja, das wird schwer, das ist klar. Aber es ist nicht der Untergang der Welt. Und ich kann es mir leisten, ehrlich zu sein in Bewerbungsgesprächen. Ich habe in meinen Bewerbungsgesprächen Dinge gesagt, die hätte ich früher nie gesagt. Einfach ehrlich. Ich kann es mir leisten. Ich kann es mir leisten, in meinen Beziehungen mit anderen Menschen ehrlich zu sein. Ich brauche nicht mehr eine Maske vor dem Gesicht tragen. So bin ich, ja, dass bloß keiner mein wahres Ich erkennt. Weil sich dann jeder von mir abwenden wird. Ja, vielleicht werden sich Menschen von mir abwenden. Aber das ist, wenn sie erkennen, wie ich wirklich bin. Aber das ist nicht das Ende der Welt. Und selbst wenn mich jemand ausnutzen sollte, naja, was soll's? Meine Schätze sind oben im Himmel. Auf dieser Welt kann ich eigentlich nichts verlieren. Die Wahrheit macht frei. Auch von Sünde und Schuldgefühl. Ich kann mit Gott jeden Tag neu anfangen und nach vorne blicken und brauche nicht zurückschauen auf das, was hinter mir liegt. Gott gibt mir die Chance, jeden Morgen neu anzufangen und den ganzen Ballast und Schrott und das, was ich getan habe, hinter mir zu lassen. Fazit, warum ich ein Christ bin. Wenn du Atheist bist und dich heute hierher verirrt hast, weil du wissen willst, was Christen zum Thema Wahrheit sagen, dann stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, es gäbe wirklich einen Gott. Und zwar nicht einem Gott, dem alles egal ist und der deshalb auch dir egal sein kann, sondern ein Gott, der dich ganz individuell und ganz persönlich, der sich ganz individuell und ganz persönlich über dich Gedanken macht. So steht es nämlich in Psalm 139 über diesen Gott. Ich danke dir, Vers 14, Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ein Gott, der sich Gedanken über dich macht, der Pläne für dich hat, mit dem Ziel, dass es dir gut geht. Das steht in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ein Gott, der sich mit dir versöhnen will und eine Ewigkeit mit dir in Freude und Verbundenheit plant nach diesem Leben. Johannes 8, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Stell dir mal vor, das ist die Wahrheit. Und jetzt stell dir mal vor, du verpasst diese Wahrheit, weil du dich nie so richtig damit auseinandergesetzt hast. Du bist der Hüter deines eigenen Lebens. Du kannst dich selbst entscheiden, ob du nach Gott suchen willst oder nicht. Gott zwingt dich nicht dazu. Ich zwinge dich nicht dazu. Aber stell dir nochmal vor, du würdest diese Wahrheit in deinem Leben verpassen. Was für eine Vergeudung deines Lebens. Aber auch wenn du ein alter Hase hier bist, so wie ich, und schon dein Jahrzehnt oder deine Jahrzehnte auf dem Buckel hast hier in dieser Gemeinde, stell dir mal vor, du vergisst, dass es in deinem Leben in erster Linie nicht um dich geht, sondern dass es in deinem Leben in erster Linie darum geht, dass da ein Gott ist, der die Welt geschaffen hat, der sich mit seinen Kindern versöhnen will. Und zwar nicht nur mit dir, sondern auch mit vielen anderen Kindern, die er auch noch hat. Und die sich von ihm abgewendet haben. Und die er von ganzem Herzen vermisst. Stell dir mal vor, du vergisst das. Was für eine Verschwendung deines Lebens. Matthias hat mich am Freitag ein lustiges Gedankenspiel oder eine lustige Aussage erzählt. Und mit der möchte ich diese Predigt abschließen. Er hat zu mir gesagt, irgendjemand hat ihm das erzählt und er fand es lustig. Er hat es mir erzählt und ich erzähle es weiter. Jemand hat zu ihm gesagt, wenn du ein Christ bist hier auf dieser Erde, dann ist das, was du gerade erlebst, eigentlich der schlechtest mögliche Zustand, in dem du dich befinden kannst. Wenn du mit Gott vereint sein wirst irgendwann, dann ist alles viel, viel besser als alles das, was die Welt dir hier bieten kann. Und du denkst dann zurück und du denkst so, wow, was habe ich mir Sorgen gemacht? Wenn du aber kein Christ bist, dann ist das, was du hier auf der Erde erlebst, der bestmöglichste Zustand. Denn es ist alles, was du hast. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer eigenen Reise, auf der Suche nach der Wahrheit. Gott sei die Ehre.